HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Liebe Freunde, ich heiße Sie alle willkommen. Alle, die sich hier für ein starkes Russland versammelt haben.
Der Krieg in Syrien und die Annexion der Krim haben Putin zum Liebling der Nation gemacht. Er ist eine Legende geworden. Es ist unmöglich, es mit ihm aufzunehmen, weil er quasi ein heiliger Nationalheld Russlands ist.
Unser Volk mag es sehr gerne, wenn ihm der Weg gezeigt wird.
Es gibt bei uns doch keine Alternative, aber die Leute wollen eine andere Meinung hören.
Weil ich so ein Leben satt habe. Bei uns funktioniert kein einziges Gesetz. Unsere Verfassung funktioniert nicht. Nicht einmal das Recht auf Versammlung habe ich.
Es gibt keine Demokratie in Russland, deshalb haben wir ein Museum dafür.
Warum gibt es keine Demokratie?
Naja, weil Putin das Land regiert und er ist kein demokratischer Anführer.
Aber Putin ist Präsident und wird es auch bleiben. 109 Millionen Russen sind am Sonntag aufgefordert, den Präsidenten für die nächsten 6 Jahre zu wählen. 70% Wahlbeteiligung, 70% der Wählerstimmen für den Spitzenkandidaten Putin. Ein Traum für Parteien, wenn das Ergebnisse wirklich freier demokratischer Wahlen wären. In Russland gibt der Kreml diese Zahlen als Ziel schon lange vor der Präsidentschaftswahl bekannt. Und es ist zu erwarten, dass das Ergebnis so oder ähnlich auch aussehen wird. Keiner der 7 Herausforderer wird Putin gefährlich werden können. Von totalitären Praktiken und von Wahlfälschung reden Beobachter. Seit 18 Jahren lenkt Wladimir Putin die politischen Geschicke des Landes. Die russischen Bürger kennen das Spiel. Aber dieses Mal könnte etwas anders sein. Die jungen Leute gehen gegen Putin auf die Straße, obwohl sie in ihrem Leben keinen anderen Staatschef erlebt haben. Sie scheuen die Auseinandersetzungen mit dem Regime nicht, anders als ihre Eltern. Wird das die Stimmung im Land verändern? Wird es irgendwann dann doch eine Alternative zum ewigen Präsidenten Putin geben? Vorwärts in die Vergangenheit. Das Reich Putin haben wir heute getitelt. Bevor wir aber über Putin und Russland mit Blick auf die Wahlen reden, wenden wir uns der eskalierenden Lage nach dem Giftanschlag vom 4. März auf einen früheren russischen Diplomaten und einen Spion und seine Tochter zu. Der ist mittlerweile auch zum Thema im UN-Sicherheitsrat geworden, auf Drängen der Briten. Georg Schwarte berichtet.
Ein Hauch kalter Krieg im UN-Sicherheitsrat, ein Anschlag mit einem geächteten Nervengift auf britischem Boden. Der niederländische Präsident des UN-Sicherheitsrates, Karel van Oosterom, beschrieb die Dimension dessen, was da am 4. März in Salisbury geschah.
This is the first time since the end of the Second World War that a nerve agent has been used in Europe. The recklessness of this act is beyond words.
Das erste Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs, dass ein Nervengift in Europa eingesetzt wurde, die Rücksichtslosigkeit ohne Worte, sagte er. Die Briten hatten die Dringlichkeitssitzung gefordert, wollten hinter verschlossenen Türen reden. Russland aber sagte, wir reden öffentlich.
Мы к такому расследованию готовы. Нам бояться и скрывать нечего.
Man sei bereit für jede Untersuchung. Nichts habe man zu verbergen, nichts zu fürchten. Der russische UN-Botschafter Vassili Nebenzia. Mit düsterem Blick hatte er dem britischen, dem französischen, der amerikanischen UN-Vertreterin gelauscht, hatte gehört, dass alle Russland zum Täter erklärten für den Anschlag auf einen russischen Doppelagenten und dessen Tochter. Beide kämpfen um ihr Leben, ein britischer Polizist, ebenfalls schwer verletzt. Warum, fragt der Russe, zerrt Großbritannien diesen Fall in den Sicherheitsrat? Der Brite hatte diese Antwort.
Isn't the Security Council where countries come when there's been a threat to international peace and security, when there has been an unlawful attack on them?
Ist das nicht der Ort zu reden, wenn es eine Bedrohung für den internationalen Frieden gibt, wenn ein Land angegriffen wird? Fragt Jonathan Allen und erklärt, warum London Russland für den Täter hält. Basierend auf dem Wissen, dass Russland diesen Kampfstoff früher herstellte und in der Vergangenheit Auftragsmorde auf Ex-Spione ausführte, kommt meine Regierung zu dem Schluss, dass Russland sehr wahrscheinlich verantwortlich ist. Der russische UN-Botschafter erwidert, sagt, es falle ihm schwer, diplomatisch zu bleiben, dass Großbritannien Moskau ein 24-stündiges Ultimatum stellte, sich zu erklären, keine Antwort wert. Wir akzeptieren die Sprache von Ultimaten nicht und erlauben niemandem, so mit uns zu sprechen. Es gebe keine Beweise, auch keine Unschuldsvermutung. Was glauben Sie, fragt er, nutzt so ein Vorfall Russland kurz vor Präsidentschaftswahlen und der Fußball-WM? Russland dementiert, der Westen beschuldigt, der Sicherheitsrat ratlos. Ein Nervengiftanschlag, der die Nerven blank liegen lässt. Wenn man jetzt nicht sofort handle, werde der Anschlag mit Nervengift in Salisbury nicht der letzte sein, warnt die Amerikanerin Haley.
Salisbury will not be the last place we see chemical weapons used. They could be used here in New York. Or in cities of any country that sits on this council.
Russlands UN-Botschafter zitiert dann Kriminalliteratur Sherlock Holmes. Der Brite kontert mit einem Zitat Wladimir Putins, der einst über Verräter und Spione gesagt habe, sie würden an den 30 Silberlingen für ihren Verrat ersticken. Ein Nervengiftanschlag also und kalter Krieg im Sicherheitsrat.
Mittlerweile haben Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA die russische Regierung in einer gemeinsamen Erklärung aufgefordert, zu dem Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Stellung zu nehmen. Russland trage mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung für den Fall, heißt es in der heute veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Professor Gabriele Krone-Schmalz, Historikerin, Journalistin, ehemalige ARD-Russland-Korrespondentin. Ihr letztes Buch heißt Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Guten Tag, Frau Krone-Schmalz.
Einen schönen guten Tag.
Alle sind sich im Moment einig, Russland steckt hinter dem Anschlag mit Nervengift in Großbritannien. Nur Russland bestreitet das, wie gehört. Man fragt sich ja aber, wenn Russland wirklich dahinter steckt, warum wurde der Anschlag so verübt, dass sofort die Verbindung zu Russland gezogen wird?
Viele Fragen drängen sich da auf. Was mich so unglaublich irritiert, ist die Verfahrensweise, wie man mit diesem in der Tat rücksichtslosen Anschlag umgeht. Dass man das verurteilt, dass man alle Mittel ergreifen muss, um so etwas zu verhindern, um herauszufinden, wer dahinter steckt, das ist völlig klar. Aber innerhalb von 24 Stunden mit einer derart dürftigen Beweislage und einer absolut unklaren Motivlage sich hinzustellen und gleich Russland zu beschuldigen, das halte ich vorsichtig formuliert für kontraproduktiv. Wenn man wirklich aufklären will, dann muss man das anders machen. Dann muss man auf Diplomatie setzen und nicht auf harten Konfrontationskurs über die Öffentlichkeit das spielen.
Dann fragt man sich aber trotzdem, also wenn es Russland gewesen ist, warum macht man es so, dass man es sofort nachvollziehen kann? Oder aber gibt es andere, die ein Interesse haben könnten, dass dieser Schluss gezogen wird?
Ich bin in meinem Beruf habe immer so gearbeitet oder versucht zu arbeiten, mich nicht auf Spekulationen einzulassen, sondern das zu berichten, was man wirklich weiß. Damit sind wir vollauf beschäftigt, wir Journalisten. Es gibt, natürlich muss man Fragen stellen und es drängen sich da ja auch viele Fragen auf. Zum Beispiel muss man sich fragen, Herr Skripal war ja vor dem Austausch in russischer Haft, ein paar Jahre lang. Warum hat man ihn nicht da beseitigt, wenn man ihn beseitigen wollte? Was ist in den letzten 8 Jahren passiert, dass er jetzt eine Woche vor der Wahl, was für ein Timing, dass er jetzt nun beseitigt werden sollte. Auch mal die Frage stellen, was hat der Mann denn gemacht die letzten 8 Jahre? Welche Kontakte hat er denn gehabt? Die entscheidende Frage scheint mir immer zu sein, wer profitiert von diesem Vorfall jetzt? Und wenn man jetzt die Interessen abklopft, es heißt ja, Putin habe möglicherweise das Interesse, um sich bei der Wahl noch stabiler zu präsentieren. Also platt gesagt, das ist absurd, das reicht so oder so, da steht Putin und alles andere als unter Druck. Aber er hat natürlich ein großes Interesse, dass die Fußball-Weltmeisterschaft ein Erfolg wird, nachdem das ja mit der Olympiade in Sochi schon nicht so geklappt hat. Warum sollte man aus russischer Sicht dem Westen dann so eine Steilvorlage liefern?
Ja, es gibt
also
ja noch eine andere.
Das macht alles keinen Sinn.
Es gibt ja noch eine andere Erklärung. Der NATO-Generalsekretär sagte, das ist ein Versuch, den Westen zu destabilisieren, wie man das seit einigen Jahren beobachten kann. Und das spricht dafür, das ist ja auch ein Motiv.
Das ist eine absolut unhistorische Betrachtungsweise von Herrn Stoltenberg. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Man kann nicht eine Geschichte aus dem Punkt, aus einer Momentaufnahme her erklären, sondern man muss dann die letzten 10, 20 Jahre, also die Zeit auch sich betrachten, wie der Westen und Russland agiert hat, jeweils beide agiert und dann reagiert hat seit dem Zerfall der Sowjetunion. Da ist ja einiges passiert. Also man springt zu kurz, wenn man jetzt sagt, Russland ist es daran gelegen, den Westen zu spalten. Es gibt ja verschiedene, um Stoltenberg und NATO als Thema zu nehmen, es gibt ja verschiedene Gründe, warum sich Staaten so verhalten, dass sie für andere Staaten bedrohlich erscheinen. Also der erste Grund ist, dass man wirklich also Expansionsdrang hat, ideologisch verblendet ist, was weiß ich, Gier, Ruhmsucht, all sowas. Und der zweite Grund, warum sich Staaten so verhalten, dass es für andere bedrohlich erscheint, ist Furcht und Unsicherheit. Und man muss herausfinden, aus welcher Motivlage ein Staat sich so verhält. Weil davon hängt ab, wie man politisch mit ihm umgeht. Was im ersten Fall angezeigt ist, ja, also Drohung und Abschreckung und was man da so alles nennen kann, ist im zweiten Fall absolut kontraproduktiv. Und man befördert nur eine Eskalationsspirale. Und Sie haben den Untertitel meines Buches zitiert, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Es ist hochgradig gefährlich, wenn jetzt eine derart wirklich hochgradig gefährliche Konfrontationssituation passiert, dass Russland ja auch derart in der Ecke steht. Wie soll es sich denn verhalten? Aber Russland hat ja zum Beispiel Proben angefordert, die kriegt es nicht. Russland wollte konsularischen Zugang zu Julia Skripal, wurde ihm auch verweigert. Warum kann man nicht die OPCW damit beauftragen, also die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, und da setzen sich alle zusammen und alle finden heraus, wo das Zeug denn nun wirklich herkam.
Aber Frau Kohne-Schmalz, ich merke schon, mit den Spekulationen komme ich nicht weiter, also mit dieser, dass jetzt Russland Interesse daran hätte, die Gelder der Oligarchen wieder zurück in Russland zu haben und deswegen genau darauf spekuliert hat, dass es Sanktionen gibt. Solche Dinge geistern ja auch rum, oder dass die Geheimdienste ohne Putins Segen gehandelt haben. Aber ich denke, da kommen wir jetzt im Moment nicht weiter mit diesen Spekulationen. Aber die Frage ist ja auch, soll Großbritannien dann einfach da sitzen und nicht reagieren? Oder auch die anderen westlichen Staaten? Das kann es ja nicht sein. Oder sagen, auch wird Russland schon nicht gewesen sein? Das kann ja nicht der Weg sein.
Nein, aber das ist nicht die Alternative. Aber es ist unverantwortlich, sich im Falle von Theresa May hinzustellen und zu sagen, ich zitiere, das habe ich mir aufgeschrieben, es handelt sich um einen unrechtmäßigen Gewaltakt Russlands gegen das Vereinigte Königreich. Und da hat sie nicht wohl oder wahrscheinlich, sondern das hat sie so gesagt. Und wenn man das dann weiterdenkt, dann kommt man natürlich auf die NATO. Ne? Großbritannien ist ja Mitglied der NATO, da gibt es einen Beistandspakt. Und wenn ein Land angegriffen wird von einem anderen, dann wissen wir alle, was passiert. Kann man das nicht mal runterfahren und die Dinge so dramatisch und so rücksichtslos und so verwerflich und verurteilbar die sind? Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber nicht von vornherein, wie in fast allen Fällen, Russland an den Pranger stellen, statt mit denen gemeinsam, die sind ja dazu bereit, so ist es ja nicht, mit denen gemeinsam herauszufinden, was passiert ist.
Stattdessen gibt es ja eben jetzt auch noch Sanktionen von den USA, die jetzt verkündet wurden, wegen der mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl. Es gibt Ankündigungen von Lavrov, es wird eine schnelle Antwort geben auf die Ausweisungen, der, also eine ähnliche Maßnahme, davon spricht er, auf die Ausweisungen russischer Diplomaten aus Großbritannien. Das sieht alles jetzt nicht nach Deeskalation aus. Nee, Sie sagen, eine Aufforderung zu einer gemeinsamen Untersuchung braucht es. Das heißt, gemeinsam vor Ort?
Ja, gemeinsam vor Ort oder wo auch immer. Ich bin da kein Experte. Auf jeden Fall müssen diejenigen, die damit zu tun haben, das ist Großbritannien, das ist Russland, weil es beschuldigt wird, das sind von mir aus die Länder jetzt auch im Sicherheitsrat und vor allen Dingen die Organisation als solche, diese Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die müssen beschließen, wo es am sinnvollsten ist, wo man da anfängt. Es geht ja schon damit los, dieser Giftstoff, der da genannt wurde, der ist zwar in der Sowjetunion entwickelt worden, ich glaube in den 70er, 80er Jahren.
Was jetzt auch von Russland aktuell schon wieder bestritten wird.
Nee, entwickelt worden ist das Ding da. Es ist entwickelt worden und es ist meines Wissens die größte Produktionsstätte war zu sowjetischen Zeiten dann Usbekistan. Aber das sind jetzt so Einzelheiten, die muss man dann auch überprüfen. Nur eins ist klar und aktenkundig, dass die Formel dieses Giftstoffs weltweit bekannt ist, nämlich durch russische Überläufer. Auf gut Deutsch, diverse Länder sind in der Lage, das herzustellen. Umso mehr ist es doch sinnvoll, dass die Organisation, die sich mit chemischen Waffen gut auskennt und die einen gewissen Auftrag hat auch, dass die diese Proben bekommt, dass die gemeinsam untersucht werden und dass man wirklich gemeinsam, wir haben nur eine Welt, dass wir gemeinsam versuchen herauszufinden, welcher Verbrecher das angewandt hat.
Gemeinsame Anstrengung zur Aufklärung muss es geben, statt eine weitere Eskalation der Lage, sagt Gabriele Krone-Schmalz. Vielen Dank. Und das alles geschieht 3 Tage vor der Wahl in Russland. Vorwärts in die Vergangenheit, das Reich Putin, der Tag in HR2 Kultur. Die Vergangenheit hieß in den letzten 18 Jahren Putin und der alte Präsident wird auch der neue Präsident werden, davon ist auszugehen. Er ist der starke Mann Russlands, der, den man auch im russischen Heldenmärchen braucht. In diesem hier heißt er Nikita der Gerber.
In der Nähe von Kiew war ein Drache aufgetaucht. Der nahm von den Leuten keinen geringen Tribut. Von jedem Hof ein schönes Mädchen. Nahm das Mädchen und fraß es. Die Reihe, zu diesem Drachen zu gehen, kam an die Tochter des Zaren. Der Drache packte die Zarentochter und schleppte sie zu sich in die Höhle. Fraß sie aber nicht. Sie war sehr schön, so nahm er sie zur Frau. Flog der Drache auf seine Beutezüge, dann häufte er rings um die Zarentochter Baumstämme auf, damit sie nicht fortginge. Diese Zarentochter hatte ein Hündchen, das hatte schon zu Hause sehr an ihr gehangen. Bisweilen schrieb die Zarentochter ein Briefchen an Vater und Mutter und band es dem Hündchen an den Hals. Und es rannte an den richtigen Ort und brachte sogar Antwort wieder. Einmal nun schreiben Zar und Zarin an die Zarentochter: Bring in Erfahrung, wer ist stärker als der Drache? Die Zarentochter wurde freundlicher zu ihrem Drachen und versuchte von ihm herauszubekommen, wer stärker ist als er. Er sagte lange nichts, einmal aber versprach er sich, dass in der Stadt Kiew ein Gerber wohnt und der ist stärker als er. Die Zarentochter hörte es und schrieb an ihren Vater: Sucht in der Stadt Kiew Nikita, den Gerber, und schickt ihn, mich aus der Gefangenschaft zu erlösen.
Nikita, der Gerber, soll gegen den Drachen kämpfen. Fortsetzung folgt. In Russland kämpft Wladimir Putin um die Macht mit seinen eigenen Mitteln. Freie demokratische Wahlen sehen anders aus. Hat Putin doch im Vorfeld schon die Auswahl der Gegenkandidaten bestimmt und auf Protestveranstaltungen auf bekannte Weise reagiert. Wladimir Putin agiert professionell und gekonnt im Wahlkampf. Klar, er kennt das Spiel, der ewige Präsident. Seit 2000 ist er an der Macht, aber er hat sich verändert.
Ich schwöre, als Präsident der Russischen Föderation die Rechte und Freiheiten der Bürger zu respektieren und dem Volk treu zu dienen.
Seit 18 Jahren ist er an der Macht, der ewige Präsident. Allerdings, Stalin brachte es auf 27 Jahre, Nikita Chruschtschow auf 11 Jahre und Leonid Brezhnev auf 18 Jahre. Putin befindet sich also in bester Gesellschaft.
Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Zum Jahreswechsel 2000 von Boris Jelzin installiert, nachdem dieser in den Jahren zuvor einen Ministerpräsident nach dem anderen auswechselte, erschien auch Wladimir Putin zuerst wie ein Übergangskandidat. Schmächtig, fast schüchtern, als gelernter Geheimdienstmann gewohnt, eher in der zweiten Reihe zu stehen, wirkte er zu Beginn seiner ersten Amtszeit eher nicht wie der Herrscher des größten Flächenstaates der Erde. Das aber änderte sich bald. In Tschetschenien zeigte er erstmals Härte.
Wir werden die Terroristen überall verfolgen. Entschuldigen Sie, aber wenn wir sie auf der Toilette schnappen, dann machen wir sie auch da kalt.
Wladimir Putin setzte auf Härte.
Vor 50 Jahren hat mir die Leningrader Straße beigebracht, wenn eine Schlägerei unvermeidbar ist, dann muss man als Erster zuschlagen.
Eine Erfahrung, die Putin immer wieder half. Im August 2008 führte Russland Krieg gegen die Kaukasusrepublik Georgien. Russische Soldaten stehen mittlerweile in Abchasien, in Südossetien, im abtrünnigen Transnistrien in Moldawien. Und dass die Separatisten in der Ostukraine militärisch von Russland unterstützt werden, steht außer Frage. Auf einer Pressekonferenz sagte Putin:
Wir haben nie gesagt, dass es dort keine Personen gibt, die sich mit der Lösung verschiedenster Fragen beschäftigen, auch im militärischen Bereich. Doch dies bedeutet nicht, dass dort reguläre russische Truppen präsent sind. Spüren Sie den Unterschied?
Ein anderes Mal erklärte er, russische Soldaten könnten vielleicht ihren Urlaub im Donbass verbracht haben. Dies war mehr als nur ein Scherz. Das Verhältnis zur Ukraine ist auf Dauer geschädigt. Aus den slawischen Brüdern wurden Gegner. Der russische Präsident wird nicht müde, den Umsturz in der Ukraine als widerrechtlichen Putsch zu bezeichnen. Der Westen habe den Maidan zu verantworten. Putin findet immer Schuldige. Aus Angriff macht Putin Verteidigung. Beim Volk kommt dies an. Ein Ereignis aber ließ seine Popularität besonders in die Höhe schnellen, die Annexion der Krim 2014.
Heute ist ein sehr glücklicher, strahlender Festtag. Nach einer langen und anstrengenden Reise kehren die Krim und Sewastopol zurück in den Heimathafen, nach Russland.
Der Westen verhängte Sanktionen, Europa ging auf Distanz zu Putin, ebenso die USA. Der russische Präsident wurde aus dem Kreis der G8-Staaten rausgeschmissen. Der Westen versuchte, Russland zu isolieren. Als Folge wandte sich Russland China zu, neue Allianzen entstanden, seine Politik aber änderte Putin nicht. Dabei begann alles 2001 noch sehr hoffnungsvoll. Der junge russische Präsident durfte damals im Bundestag sprechen.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Sicherheitsbereich haben wir in den letzten Jahren viel gemacht. Das Sicherheitssystem, welches wir in den vergangenen Jahrzehnten erschaffen haben, wurde verbessert. Russland ist ein freundliches europäisches Land.
In dieser seiner ersten Amtszeit war Putin noch westlich orientiert. Als dann 2003 Michail Chodorkowski verhaftet wurde, war der Honeymoon zwischen Europa und Russland schnell vorbei. In der zweiten Präsidentschaft baute Putin ab 2004 seine Macht aus. Als er dann 2008 den Platz mit Dmitri Medvedev tauschte und zum dritten Mal 2012 zurückkam, war im Westen niemand begeistert. Das Credo seiner jetzigen Politik, Russland ist von Feinden umgeben. Und wenn Putin vom starken Russland spricht, dann meint er damit militärische Stärke. Der neue Patriotismus prägt die Innen- und auch die Außenpolitik. Betrachtet man die letzten 18 Jahre, muss man sagen, Russland hat sich gewaltig geändert, aber dieser Präsident ebenfalls.
So berichtet ein ARD-Korrespondent in Moskau über Putin im deutschen Radio. Konstantin Goldenzweig ist russischer Journalist in Deutschland. Für RTVI arbeitet er einen unabhängigen russischsprachigen privaten Fernsehsender, der sich an Zuschauer in Europa, Nordamerika und im Nahen Osten wendet. Und jetzt ist er gerade in Berlin unterwegs. Guten Tag, Herr Goldenzweig.
Schönen guten Tag.
Sie wenden sich an russischsprachiges Publikum in aller Welt. Wenn wir jetzt die aktuelle Lage uns anschauen, zum Beispiel die Wahl von Frau Merkel, was haben Sie sich denn daraus gegriffen? Wie haben Sie berichtet?
Ja, wir haben eigentlich darüber berichtet, wie groß die Versuchung bei vielen Russen, vor allem bei vielen von unseren Kollegen bei den staatlichen Medien ist, gewisser Parallele zu ziehen zwischen der vierten Amtszeit von Frau Merkel und der zwangsläufigen vierten Amtszeit von Herrn Putin. Da ist die Versuchung natürlich groß, die Lage so zu schildern, dass, naja, guckt mal Landsleute, wenn Merkel ganz legitim und ordentlich zum vierten Mal Kanzlerin wird, wieso sagt man uns im Westen, das sei undemokratisch und nicht legitim, Putin zum vierten Mal zu wählen. Und da versuchen wir, unserem Publikum auf die und die Weise zu zeigen, zu erklären, wieso diese Parallele nicht ganz angebracht sind, wieso man hier keine Vergleiche machen sollte, weil wir sehen, in welchem Kampf, in welchem harten Kampf, mit welchen Verlusten die regierenden Parteien in Deutschland CDU, CSU und auch SPD dieser Wahl gewonnen haben, mit welchen schmerzhaften Verlusten. Und man kann das kaum vergleichen mit den märchenhaften Prozenten 80 oder 75, die Putin bestimmt an diesem Sonntag bei uns in Russland bekommen wird. Hm.
Gibt es denn da Unterschiede in der Wahrnehmung der russischen Bevölkerung in Russland und der Exilrussen?
Das kann man nicht so pauschal beurteilen. Also gerade jetzt, in dieser Minute, befinde ich mich in Berlin-Marzahn, ein Vorort, wo viele Spätaussiedler Russlanddeutsche wohnhaft sind, die traditionell ihn unterstützen, die auch beispielsweise manche von ihnen an diesen berüchtigten Demos beim Fall Lisa teilgenommen haben, die hier in Deutschland die AfD unterstützen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig gibt es viele Exilrussen aus dem neuen Seele, die das Land nicht darum verlassen haben, weil es in Moskau oder St. Petersburg der Wohlstand mit dem in Berlin nicht vergleichbar ist, sondern lediglich, weil ihnen die Freiheit, die Luft, Kreativität fehlt. Und diese Leute ticken völlig anders. Es gibt immer mehr von denen, die bereit sind, einen Neuanfang hier in Deutschland zu wagen, ob in Berlin oder in der deutschen Provinz. Sie begreifen dabei ganz gut, dass ihr Leben in Moskau viel einfacher wäre in wirtschaftlichen Sinne. Aber trotzdem machen sie diese Wahl und ziehen nach Deutschland. Und die, würde ich sagen, entweder wählen gar niemanden an diesem Sonntag oder wählen einen von oppositionellen Kandidaten wie Jawlinski oder Sobchak, die allerdings nicht mehr als 1-2% bekommen werden.
Jetzt haben wir heute noch ein ganz anderes Thema oder auch schon in den letzten Tagen, aber heute zugespitzt, Herr Goldenzweig. Es ist ein sehr angespanntes Verhältnis von Russland zum Westen nach dem Giftanschlag in Salisbury zu beobachten. Und jetzt gibt es auch einen erhöhten Druck auch von deutscher und französischer Seite auf Russland wegen dieses Giftanschlages. Und umgekehrt hat Russland jetzt auch die Ausweisung von Briten angekündigt. Wie erleben Sie denn diese eskalierende Lage und die Stimmung gegen Russland selbst und auch bei den Russen im Exil?
Ich selbst betrachte es mit großen Sorgen. Wir sind schon daran gewöhnt, dass wenn man beispielsweise eine Vereinbarung mit einem deutschen Politiker über ein Interview treffen will, dann muss man zigmal betonen, dass wir keinesfalls zu dem russischen Staat gehören, was Jahr für Jahr immer weniger glaubwürdig klingt, abgesehen davon, was wir wirklich sehen, weil das Vertrauen immer stärker verschwindet. Und was die grundsätzliche Lage angeht, da würde ich leider feststellen müssen, dass es sieht so aus, dass Moskau eigentlich nun wirklich daran interessiert ist, dass diese Eskalation und diese Selbstisolierung sich zuspitzen. Wenn wir jetzt mal betrachten, wie Russland, wie Moskau darauf reagiert hat, dass alle führende europäische Länder, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, ganz resolut das, was in Salisbury geschehen ist, kritisiert haben. Ja, wenn wir die Reaktion von Moskau betrachten, dann muss man leider feststellen, dass Russland wirklich nicht zufrieden gibt, dass die Reaktion so hart ist, dass man das Land weiterhin als eine belagerte Festung vom Westen ja darstellen kann, vor allem eigenen Landsleuten von den Wahlen. Und es sieht ziemlich schlimm aus. Also viele russische Intellektuelle, beispielsweise die Berlinale-Preisträger, der Regisseur Alexei German, der neulich in Berlin war, viele von ihnen meinen, es riecht leider wirklich nach einem Krieg. Hoffentlich geschieht es nicht, aber es wird nur schlimmer. Und wir sehen nicht, dass Moskau das Interesse hat, die Lage irgendwie zu beruhigen und zu einem vernünftigen Dialog zurückzukehren und nicht zu der weiteren Destabilisierung der Lage in Europa.
Die Perspektive eines russischen Journalisten in Deutschland. Konstantin Goldenzweig arbeitet für einen unabhängigen russischsprachigen privaten Fernsehsender und wir erreichten ihn auf einem Dreh, deswegen die schlechte Leitung. Bitte um Entschuldigung und Ihnen Dankeschön. Vorwärts in die Vergangenheit, das Reich Putin, der Tag in HR2 Kultur. Kehren wir noch einmal zurück zum starken Mann im russischen Märchen. Nikita der Gerber soll die Zarentochter aus den Fängen eines mächtigen Drachens befreien.
Der Zar, nachdem er diese Nachricht erhalten hatte, ließ Nikita den Gerber suchen und ging dann selber, ihn zu bitten, er solle sein Land von dem grimmigen Drachen befreien und die Zarentochter erlösen. Nikita gerbte gerade Häute, 12 Häute hielt er in den Händen. Wie er sah, dass der Zar selber zu ihm gekommen war, begann er vor Furcht zu zittern, die Hände begannen ihm zu fliegen und er zerriss die 12 Häute. Aber wie sehr der Zar und die Zarin den Gerber auch baten, er zog nicht gegen den Drachen. Da kamen sie auf den Einfall, 5000 kleine Kinder zusammenzuholen und die ließen sie den Gerber bitten. Vielleicht würde er sich von ihren Tränen rühren lassen. Die Kleinen kamen zu Nikita und baten ihn unter Tränen, er solle gegen den Drachen ziehen. Nikita brach selber in Tränen aus, als er ihre Tränen sah. Er nahm Hanf, tränkte ihn in Pech, wickelte sich ganz hinein, damit der Drache ihn nicht fressen konnte, und machte sich auf den Weg zu ihm.
Jetzt zählt es für Nikita, den Gerber, wie es ausgeht, später. Vorwärts in die Vergangenheit, das Reich Putin, der Tag in H2 Kultur. Es gibt nicht nur einen, der an diesem Reich Putin rüttelt, aber einer gilt als der stärkste seiner Kritiker. Nur ist der nicht Gegenkandidat bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag. Dafür hat der Kreml gesorgt. Sabine Stör über Alexei Nawalny.
Alexei Nawalny ist 41 Jahre alt, groß, schlank und er kann gut reden. Vor allem redet er gegen den Kreml, traut sich da weit nach vorne und nimmt immer wieder in Kauf, dafür festgenommen zu werden. So beeindruckt der Jurist und Aktivist viele Kritiker von Präsident Putin. Zumal er sich auch den Kampf gegen die Korruption auf seine Fahnen geschrieben hat. Im Verlauf der vergangenen 12 Monate hat er schon mehrmals zu Protesten aufgefordert, zuletzt im Januar.
Wir brauchen Sie. Ohne Ihre persönliche Teilnahme an dieser Aktion schaffen wir nichts. Aber vereint können wir viel erreichen. Wir besiegen die Korruption, treten für unsere Rechte ein. Wir wollen Russland zu einem entwickelten und reichen Land machen.
Ein tragfähiges politisches Programm hat Nawalny dabei allerdings keins. Das stört aber kaum jemanden. Videos im Internet, Posts auf der russischen Facebook-Konkurrenz VK. So spricht der Oppositionspolitiker mit seinen Anhängern über die Zukunft Russlands, nicht wie der Kreml per Patriotismus über die Vergangenheit. Vor allem kritische junge Leute fühlen sich von ihm ernst genommen. Sie kamen auch im Januar wieder im ganzen Land zu Protesten zusammen. Dabei skandierten sie, Putin ist ein Dieb, Russland ohne Putin und Boykott der Wahlen. Bisher ging die Polizei immer mit Festnahmen gegen Nawalny-Anhänger vor. Wladimir, Medizinstudent in Moskau, hat davor Respekt. Trotzdem ist er gekommen, weil er die Hoffnung für Russland nicht aufgibt.
Als zukünftiger Arzt bin ich hier dabei, um auf die traurige Lage unserer Medizin gerade wegen der Korruption aufmerksam zu machen. Ich sehe, wie das große Geld nicht für hochwertige medizinische Geräte ausgegeben, sondern stattdessen in die Tasche gesteckt wird.
Diesmal ging es für die Demonstranten glimpflich aus. Vor den Wahlen soll es offenbar kein Aufsehen geben. Bei den ersten Protesten gegen Korruption landesweit, zu denen Nawalny aufgerufen hatte, gingen damals allein in Moskau 10.000 Demonstranten auf die Straße. Sicher nur ein Bruchteil der Gesamtbevölkerung, aber die größte Protestbewegung in Russland seit Jahren. Anlass für die Proteste war ein Video des Kreml-Kritikers und Bloggers Nawalny gewesen, das millionenmal geklickt worden war. Darin hatte er den gigantischen Reichtum von Premierminister Medvedev vor Augen geführt. Villen und ein Weingut in der Toskana, Rechnungen von Luxusgegenständen. Die Russen, vor allem die Mittelschicht, sind aufgebracht. Wie Vera, eine sportliche, pensionierte Lehrerin Anfang 70. Sie schimpfte minutenlang, dass das Gerichtssystem verlogen sei und die Wahlen jetzt so vorbereitet, dass sie nur Putin gewinnen kann. Ich war Lehrerin und damals spürte man, wie falsch das System schon in der Schule war. Der Direktor, eine von oben kontrollierte Person. Alles, das ganze System ist marode. Wie soll man hier leben? Wegen der Wirtschaftskrise sind die Renten geschrumpft, die Gehälter haben sich zum Teil halbiert. Die Lebensqualität der Russen sinkt. Dem Oppositionspolitiker Alexei Nawalny gelingt es, diejenigen, die was ändern wollen, im Protest zu vereinen. Der Anti-Putin-Aktivist macht Hoffnung. Umfragen zeigen, dass er bei den Präsidentschaftswahlen ein beachtenswertes Ergebnis hätte erzielen können. Deswegen ist Alexei Nawalny zuvor in einem umstrittenen Verfahren auch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, erklärt Lev Gutkov vom Levada-Umfrageinstitut.
Er hätte eine ernsthafte Bedrohung für Putin werden können, denn Nawalnys Kritik an der Korruption, am ineffizienten Staatssystem wie auch an den politischen Misserfolgen hätte von vielen Bürgern gehört werden können. All das hätte die Atmosphäre der geschlossenen Zustimmung und des Enthusiasmus zerstört, die die Kreml-Propaganda für Putin zu schaffen versucht. Nawalny hätte 15, vielleicht 18% kriegen können. Das wäre ein unglaublicher Erfolg gewesen. Deswegen hat der Kreml ihn vor Gericht gezogen und ihn dann nicht zu den Wahlen zugelassen.
Sabine Stör über Putins stärksten Kritiker Alexei Nawalny. Johannes Vosswinkel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau, früher dort Russland-Korrespondent der Zeit. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was macht denn die Anziehungskraft Nawalnys für die Jugend aus, auch wenn er kein Kandidat ist?
Also ich glaube, er ist sehr attraktiv, weil er es versteht, mit jungen Menschen zu kommunizieren. Er hat nicht dieses Altväterliche, das man hier in Russland häufig von den Honorationen der Macht kennt. Er kommuniziert über die Formate, die Jugendliche kennen, insbesondere über das Internet, arbeitet mit Videofilmen. Und er ist insbesondere auch im Umgang mit anderen so, als ob er tatsächlich auf Augenhöhe oder der andere sich auf Augenhöhe befindet. Also das ist ein anderer Politikstil. Und für viele Jugendliche, glaube ich, ist das und das Prinzip, dass Nawalny für eine andere Politik steht, wichtiger als wofür er tatsächlich steht. Also die Anhänger unter den Nawalny-Demonstranten sind mit Sicherheit nur eine kleine Gruppe.
Was bekommen Sie denn durch Ihre Arbeit in der Stiftung auch von der Stimmung unter jungen Leuten in Russland mit? Was bewegt die?
Das ist natürlich grundsätzlich sehr unterschiedlich. Die Jugend ist sehr breit gefächert, das ist klar. Wenn ich es ein bisschen vergröbere, so bekommen wir beispielsweise in unserer Arbeit mit, dass es einen gewissen Anteil Jugendlicher gibt, die sich durch die ständige Bevormundung, durch diese Umarmung des Staates, die dann auch darin besteht, vorzugeben, was man eigentlich zu denken und zu sagen hat, eher gestört fühlen und darauf auch reagieren, indem sie selbst gesellschaftlich aktiver werden. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass bei unseren Partnerorganisationen teilweise noch nie so viele freiwillige Mitarbeiter, Jugendliche sich gemeldet haben. Das ist unter anderem auch eine Reaktion auf den Druck des Staates. Es ist aber auch das ganz klassische Verlangen in dieser Gesellschaft in irgendeiner Form mitarbeiten zu können, etwas für die Gesellschaft zu tun und dabei natürlich auch selbst zu profitieren und zu lernen.
Ist da ein Potenzial, wirklich am System Putin zu kratzen, perspektivisch?
Also das ist, glaube ich, die ganz lange Perspektive. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass dieser Teil der aktiven Jugendlichen, besonders natürlich in den großen Städten konzentriert, besonders unter denen, die quasi im Internet leben, dass dieser Teil natürlich bezogen auf die Gesamtbevölkerung nicht sehr groß ist. Wir haben hier keine Situation wie in Ländern beispielsweise des arabischen Frühlings, wo eine große Menge junger Menschen eigentlich nicht wusste, wie sie im Staat unterkommen sollte, keine Berufsperspektiven, keine Zukunftsperspektiven gesehen hatte. Russland mit seiner demokratischen Situation ist da ganz anders gestaltet. Das heißt, das ist jetzt in der Zahl erstmal kein großer Faktor. Aber wie ich persönlich sagen würde, ist es ein Hoffnungsfaktor für eine langfristige, etwas anders geartete Entwicklung Russlands. Aber bis diese jungen Menschen natürlich maßgeblich werden in der Gesellschaft, das dauert noch eine ganze Weile. Und es gibt auch Diskussionen darüber, inwiefern nicht, bis sie so weit gelangt sind, inwiefern sie nicht dann schon von dem Regime, von der Umwelt, in der sie leben, auf eine gewisse Art und Weise wieder korrumpiert, also wieder angepasst wurden.
Unabhängig von der heutigen Zuspitzung des Verhältnisses des Westens zu Russland, Herr Voswinkel, ist das ja schon lange ein angespanntes Verhältnis. Was spüren Sie denn in diesem Zusammenhang von dem System Putin bei Ihrer alltäglichen Arbeit als deutsche Stiftung?
Also wir spüren direkt, ganz direkt wenige davon, aber natürlich unsere Partner. Die sind ja auch, denken wir, das Hauptziel aller restriktiven Gesetze und repressiven Maßnahmen. Ganz besonders bekannt ist natürlich das sogenannte Agentengesetz über ausländische Agenten. Das ist aber nur ein Teil eines ganzen Instrumentariums, mit dem staatliche Behörden versuchen, alles, was sich so ein bisschen außerhalb ihrer Kontrolle befindet, doch noch unter Kontrolle zu bekommen. Und wir merken es in unserer Arbeit natürlich, dass Partner vorsichtiger werden, dass wir anders arbeiten müssen als früher, beispielsweise mehr mit Eigenmaßnahmen und weniger mit Partnerverträgen und Partner oder Kooperationen, weil Organisationen davor zurückschrecken, sie möchten nicht ausländischer Agent werden oder auch aus anderen Gründen. Es gibt natürlich auch bis hin zur Befürchtung, persönlich von Staat belangt zu werden unter den Aktivisten, sodass es schwieriger geworden ist, in dieser Hinsicht natürlich für uns zu arbeiten und sicherlich ein Teil der Staatsstrategie, wenn denn eine wirklich dahinter steckt, darin besteht, eher nicht uns direkt anzugehen, sondern das Feld um uns herum, also die zivilgesellschaftlichen Organisationen, zu demoralisieren, mit dem Überleben zu beschäftigen und auf diese Art und Weise so ein bisschen das Gebiet um uns herum auszutrocknen.
Weil es für russische Bürger dann gefährlich werden kann, zu ihnen in Kontakt zu treten, das ist der Punkt.
Zumindest kann man diese Gefahr sehen als Einzelner. Sie muss nicht unbedingt der Realität entsprechen, aber sie hat schon allein als Möglichkeit ausreichendes Potenzial, um sicherlich einige abzuschrecken. Was wir zum Beispiel feststellen in unserer Arbeit ist, dass viele von denen, die sehr jung sind, die aktiv sein möchten, oder sagen wir viele, ein Teil zumindest, sehr pragmatisch natürlich gleichzeitig überlegt, wo soll ich mich denn aktiv zeigen und dann vielleicht in Bereiche geht, die auf den ersten Blick nicht so politisch oder sensibel aussehen. Also sie gehen nicht unbedingt in die klassischen Menschenrechtsorganisationen, sondern gehen eher in Stadtentwicklungsprojekte, in Initiativen, die sich wehren gegen ganz konkrete Bauprojekte oder auch ins Unternehmertum. Es gibt so einen gewissen Zug junger Menschen ins soziale Unternehmertum. Das heißt, sie wollen kleine Firmen aufmachen, aber gleichzeitig in irgendeiner Form auch für die Gesellschaft tätig sein. Sei es über bestimmte Second-Hand-Modelle, die sie aufmachen. Sei es darüber, dass sie einen kleinen Handel mit Produkten aufziehen und einen Teil der Gewinne dann einsetzen, um ihrem Heimatdorf etwas Gutes zu tun. Also in klassischer Weise den Staat auch ein bisschen da zu ersetzen, wo er nicht genügend tut. Und das ist ja auch eine der Aufgaben, die viele in der Zivilgesellschaft verfolgen.
Mhm. Unterscheidet sich in diesem Punkt die Arbeit in der Stiftung von Ihrer früheren Arbeit als Korrespondent der Zeit?
Also die Arbeit unterscheidet sich natürlich ziemlich.
Ich meine jetzt aber auch in der Beobachtung des Systems.
In der Beobachtung des Systems natürlich auch, weil wir uns konzentrieren auf die Arbeitsfelder, in denen wir tätig sind. Früher als Korrespondent hatte ich natürlich im Grunde genommen die gesamte Breite aller politischen, gesellschaftlichen, kulturellen etc. Themen vor Augen. Das ist ein bisschen eingeengt, da sich unsere Stiftung insbesondere, das ist sozusagen unsere ganz eigene Marke, insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft, mit Aktivisten versteigt, sodass wir da in den Feldern, die wir bearbeiten, Ökologie, Gender-Themen oder auch grundsätzlich Demokratie und Teilhabe an der Macht, dass wir in diesen Themen besonders aktiv und aufmerksam sind und vielleicht manches andere ich nicht mehr so beachte, wie ich es als Korrespondent früher getan habe.
Johannes Voswinkel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Ganz herzlichen Dank. Vorwärts in die Vergangenheit, das Reich Putin, der Tag in H2 Kultur. Jetzt zählt es für Nikita den Gerber. Er steht im gleichnamigen russischen Märchen jetzt unmittelbar vor dem entscheidenden Kampf mit dem Drachen um die Zarentochter.
Nikita kommt zur Drachenhöhle, aber der Drache hat sich eingeschlossen. Komm lieber heraus aufs freie Feld, sonst schlage ich deine Höhle kurz und klein, sagte der Gerber und fing schon an, die Türen einzuschlagen. Der Drache sah das unausweichliche Unglück und kam heraus zu ihm aufs freie Feld. Kämpfte Nikita der Gerber nun lange oder kurze Zeit mit dem Drachen, jedenfalls warf er den Drachen zu Boden. Da begann der Drachen zu betteln, »Schlag mich nicht tot, Nikita! Stärker als wir beide ist keiner auf der Welt. Lass uns die ganze Erde teilen, die ganze Welt in zwei gleiche Teile. Du sollst in der einen Hälfte leben und ich in der anderen.« »Schön«, sagte der Gerber, »wir müssen eine Grenze ziehen.« Nikita machte einen Hakenflug, spannte den Drachen davor und begann von Kiew aus eine Grenzfurche zu pflügen. Nikita zog die Furche von Kiew bis zum Kaspischen Meer. »Nun«, sagte der Drache, »jetzt haben wir die ganze Erde geteilt.« »Die Erde haben wir geteilt«, sagte Nikita, »jetzt wollen wir das Meer teilen, sonst sagst du noch, man nimmt dein Wasser.« Der Drache fuhr auf die Mitte des Meeres hinaus, Nikita der Gerber erschlug ihn und versenkte ihn im Meer. Jene Furche ist noch zu sehen. Um sie herum pflügen die Leute. Aber die Furche rühren sie nicht an. Und die nicht wissen, woher diese Furche stammt, nennen sie Erdwall. Nikita der Gerber, nachdem er seine Heldentat getan hatte, nahm für die Arbeit nichts und ging wieder Ledergerben.
Der starke Mann im Märchen zieht sich wieder zurück, Nikita der Gerber. Putin bleibt und bleibt und bleibt. Für weitere 6 Jahre tritt er am Sonntag an, ein Vierteljahrhundert an der Macht kommt dann bald zusammen. Manche können sich ein Russland ohne Putin gar nicht mehr vorstellen. Andere allerdings schon. Zum Beispiel der Moskauer Hausmeister, den Hermann Krause getroffen hat.
Andrei Nikolajewitsch sitzt in einem Art Holzverschlag mit Glasscheiben zwischen Fahrstuhl und Eingang im Treppenhaus. Darin ein vergilbter Schreibtisch aus der Sowjetzeit, auch der Fernseher scheint schon unter Brezhnev geflimmert zu haben. Kein besonders schöner Arbeitsplatz, aber der 52-jährige studierte Jurist findet nichts anderes. So ist er seit 4 Jahren Aufpasser, Wächter oder Concierge, wie man auch im Russischen sagt.
Es gibt viele Rentner hier im Haus. Deren Lage ist besonders schwierig. In Moskau liegt die Rente zwischen 15.000 und 16.000 Rubel, also maximal 250 Euro. In den Regionen bekommen die Rentner umgerechnet 100 Euro. Man sagt, das Einkommen der Bevölkerung sei gestiegen. Aber für wen?
Die Vermögen der Superreichen in Russland sind in den Krisenjahren jedenfalls nicht gefallen. Ministerpräsident Medvedev wurde im letzten Jahr bei einem Besuch auf der Krim von einer Rentnerin gefragt, wann die Renten denn erhöht werden. Daraufhin sagte er: Es gibt kein Geld, halten Sie durch. Ich wünsche euch allen gute Laune und vor allen Dingen Gesundheit. Mittlerweile ist dies ein geflügeltes Wort, eine bittere Anekdote.
Das Volk lebt in Armut, das einfache Volk. 20 Millionen Menschen leben unter dem Existenzminimum. Und eigentlich kann man diese Angaben verdoppeln.
André kennt als Concierge die Leute in seinem Haus an der Dragamilowskaja genau. Er spricht täglich mit ihnen. Eine Begeisterung für Wladimir Putin, die kann er nirgendwo erkennen. Der habe viel versprochen, wenig gehalten, sagen viele. Das staatlich gelenkte Fernsehen zeigt den Präsidenten im Wahlkampf von morgens bis abends. Man sei diese nicht enden wollende Propaganda einfach leid.
Ich persönlich werde für Grudinin stimmen, den Kandidaten der Kommunistischen Partei. Aber Putin wird gewinnen. Der wird die Macht nicht abgeben. Er will eine vierte Amtszeit.
Tatsächlich stört es viele Russen, auch wenn sie früher für Putin stimmten, dass er nun schon wieder kandidiert. 24 Jahre wäre am Ende an der Macht. Rechnet man das Jahr 1999, als er auch noch Ministerpräsident war, dazu, wären es 25, also ein Vierteljahrhundert.
Ehrlich gesagt, das Volk ist matt, ermüdet. Schauen Sie die Leute an, Freiheit oder Unfreiheit, das ist vielen mittlerweile egal. Wie heißt es in einem unserer Filme, dieser Politiker oder jener Politiker, was soll's? Das Leben wird nicht besser.
9 bis 10 Stunden sitzt André als Wächter täglich in seinem Kabuff. Umgerechnet bekommt er monatlich dafür ca. 150 Euro, immer noch besser als nichts. Bei all den Problemen, sein Humor, den hat er trotzdem nicht verloren.
Der eine verdient 1 Million Rubel, der andere 10.000. Statistisch gesehen bekommen beide 505.000 Rubel. So ist das Leben doch schön.
Es gibt sie in Russland, die diesen Präsidenten überdrüssig sind. Am Sonntag wird gewählt, das Ergebnis steht schon fest. Keiner der Gegenkandidaten hat gegen Putin eine Chance. Viele sehen in ihm immer noch den Garanten für Stabilität und Kontinuität. Dr. Johannes Grotzki, ehemaliger Russland-Korrespondent, heute lehrend an der Uni Bamberg. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wie viel hängt denn an Putin als Person?
Für Russland natürlich die Identität. Die Gleichsetzung zwischen Stabilität und Sicherheit, vor allen Dingen, weil sehr stark im Moment in Russland ventiliert wird, diese Idee, wir werden ja vom Ausland entweder nicht geliebt oder aber vom Ausland bedroht. Das ist das Innenpolitische. Aber außenpolitisch stelle ich mir auch immer die Frage, wie viel hängen wir denn an Putin? Denn es gibt ja eine sehr interessante CIA-Studie, über die nicht so viel publiziert wird, in der sinngemäß als Schlussfolgerung raussteht, dass ein Russland heute ohne Putin für uns gefährlicher und unberechenbarer wäre als ein Russland mit Putin. Das heißt, auch wir müssten uns immer die Frage stellen, was wünschen wir uns denn eigentlich dort in Russland?
Ja, aber es gibt ja noch eine Partei hinter Putin, die funktioniert nicht ohne ihn, aber eher ohne sie?
Ganz sicher, denn diese Partei ist, so wie man das früher bei uns immer etwas lässig mit dem Kanzlerwahlverein gemeint hat, tatsächlich einmal nur gegründet worden, um Putin sozusagen diese Rückendeckung zu geben, die er braucht als demokratische Legitimation. Aber es ist keine in sich wirksame Partei. Jetzt sage ich etwas, was wahrscheinlich sehr erschütternd und bitter klingt, aber die einzig wirksame Partei mit alten Parteistrukturen ist die Kommunistische Partei gewesen, die heute natürlich auch weiter funktioniert und deren Kandidat der einzige ist, der also mehr als 1% der Stimmen erwarten darf, vielleicht so 6-7%. Und das ist auch etwas, was von der Parteiformation überlebt hat. Alles andere, was danach gekommen ist, ist außerordentlich rudimentär. Es gibt natürlich so Entwicklungen wie Jabloko, also Parteien, die mehr liberal waren, die auch sehr stark vom Westen unterstützt wurden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass das, was wir von uns aus immer als gutmeinende Initiative sehen, nämlich die Gelder, die von uns aus dem Westen nach Russland geflossen sind, um Demokratieentwicklung zu fördern, die vielen Stiftungen, die Endowment for Democracy and Peace zum Beispiel aus Amerika, die verschiedenen Foundation, die dort aktiv sind, das alles wird von Russland als eine Art unzulässige Beeinflussung gesehen. Und wir haben damit verbunden etwas, was wir Gutes tun wollten für das Land. Aber echter Aufbau von Parteien hat tatsächlich nicht stattgefunden.
Das klingt so, Herr Grotzki, jetzt müssten wir froh sein, wenn am Sonntag wieder Putin als Präsident, als Wahlsieger Sieger da aus der Wahl hervorgeht. Aber gleichzeitig ist es ja so, wenn die Legitimation des gesamten politischen Systems an der Popularität Putins hängt, dann kann einem das auch unheimlich werden.
Ja, selbstverständlich, denn das hat jetzt nichts mit der Demokratie, einer pluralen Demokratie in unserem Sinne zu tun. Es gibt aber etwas anderes, was ich persönlich über lange Erfahrungen auch in Russland mehr kritisiere als das, was wir im Moment oberflächlich mit Putin oder mit der Parteienlandschaft verbinden oder auch mit den Medien. Bei den Medien dürfen wir nicht vergessen, dass es ein sehr lebendiges Internet gibt in Russland, wo sehr viele auch kritische Dinge passieren, wo man auch Spott über Putin sehen kann. Es gibt übrigens auch sehr viel Putin-Karikatur im Fernsehen. Wir sollten uns einfach mal da weiter umtun. Es ist nicht so, dass die Leute das alles nur voll Ehrfurcht sehen. Nein, das andere, was wirklich aus meiner Sicht fehlt, ist in Russland ein zuverlässiges, legales, also ein Rechtssystem, das dem Individuum Freiheiten einräumt und das Individuum auch gegen den Staat schützt. Also, dass ich als Individuum die Möglichkeit habe, gegen den Staat zu klagen, dann Recht zu bekommen oder aber eben auch bei einer internationalen Organisation gegen meinen eigenen Staat zu klagen. Das heißt, die Rechtsfreiheit, der Rechtsschutz des Individuums, der ist mir am wenigsten gewährleistet und das ist für mich das größte Defizit, was überhaupt dann eine Demokratieentwicklung im Wege steht.
Mhm, Demokratieentwicklung, aber es muss ja dann auch irgendwo eine Person geben oder eine Organisation, eine Partei, der man eine Zeit nach Putin zutrauen würde. Gibt es denn auf der Seite Putins irgendwelche Nachfolger? Wir haben ja die Diskussion bei Frau Merkel auch. Andere Parteien? Also andere Kandidaten anderer Parteien, wo Sie sagen, das ist ein Charismatiker, der könnte da passen?
Ich glaube, wir haben ein Problem generell, dass wir uns immer auf einzelne Personen fixieren. Wir haben Russland immer gemessen an einen Namen wie Jelzin oder Gorbatschow oder Stalin und dergleichen mehr. Dass dahinter aber nicht nur ein Land steht, sondern eben immerhin noch auch nach dem Zerfall der Sowjetunion ungefähr 146 Millionen Menschen mit 100 Völkerschaften und mit 28 Amtssprachen, alles so Kleinigkeiten, die man vergisst, wenn man von Moskau oder Petersburg über ganz Russland eben urteilt. Und auch die Frage der Jugend oder der Mentalität der Menschen, das ist alles schon ein bisschen komplizierter, bis hin zur Tatsache, dass es auch Regionen gibt, wie zum Beispiel Tatarstan, die bis heute nicht einmal den Föderationsvertrag unterschrieben haben, oder Baschkortistan, die eine völlig eigene Wirtschaftspolitik zum Teil gegen den Kreml machen. Also Russland ist ein bisschen mehr als eben nur Putin und der Kreml. Und deshalb fällt es uns so schwer. Aber die wirklich konstituierenden Kräfte sind das Militär, das ist die Person Putin, das stimmt, und es ist die Kirche. Mehr denn je ist die Kirche in die Rolle einer konstitutiven Macht gelangt und Putin nutzt das sehr. Und da ist kein Platz im Moment, damit sich andere Kräfte entwickeln mit der gleichen Popularität oder der Wirkungsweise.
Schwierige Perspektiven für Russland und ein Russland ohne Putin ist im Moment kein Denkmodell, sagt Dr. Johannes Krotzki, ehemaliger Russland-Korrespondent. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute, 3 Tage vor der russischen Präsidentschaftswahl und 11 Tage nach dem Giftanschlag auf einen früheren russischen Doppelagenten und seine Tochter in Salisbury. Beides beschäftigt im Moment den Westen und Russland, deswegen diese Sendung. Und beides wird uns auch noch eine Weile weiter beschäftigen. Das ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Hoffentlich nicht, weil die Lage weiter eskaliert. Mehr von uns finden Sie wie immer unter hr2.de. Dort können Sie unsere Sendung nachhören, ebenso in der Wiederholung in hr Info ab 22.05 Uhr oder in der ARD Audiothek hr2 der Tag. Da finden Sie uns. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.